Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Deal oder No Deal? Es ging hin und her, nicht nur in den letzten Stunden, in den letzten Tagen. Am Ende hieß es dann ja, heute Morgen, es gibt einen Deal. Allerdings, erstens, das Kleingedruckte hat kaum irgendjemand bisher wirklich geprüft. Und die Erleichterung darüber, dass es eine Einigung gibt, wie zum Beispiel bei der Bundeskanzlerin, die hat möglicherweise auch damit zu tun, dass es überhaupt eine Einigung gibt. Zweitens, es bleiben ja Fragen. Ist das eigentlich praktikabel? Zugespitzt gesagt, ein Land, zwei Systeme. England und Nordirland bleiben zwar ein Land, aber sie haben unterschiedliche, zum Beispiel Zoll- und Mehrwertsteuerregime. Geht das eigentlich? Und drittens, das Parlament in London. Es muss zustimmen. Am Samstag soll das alles passieren. Boris Johnson sagt, ja, das schaffe ich. Es gibt berechtigte Zweifel. All das werden wir in dieser Sendung versuchen, zumindest zu diskutieren, nicht aufzulösen, aber zu diskutieren. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. Es gibt kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Der Bundestag sagt nein. Es gibt weitere Informationen im Kampf gegen den Antisemitismus in Deutschland. In Ankara finden Gespräche zu Syrien statt und zum Schluss natürlich der Blick in die Vereinigten Staaten. Trumps innen- und außenpolitische Geisterfahrt geht weiter. Wir beginnen in Brüssel. Dort begrüße ich die Kollegin Bettina Klein. Schönen guten Abend, Frau Klein.
Guten Abend.
Zunächst einmal, was sind die Einzelheiten des Deals? Der Kernpunkt, ich habe gerade gesagt, das hat zu tun mit der Grenze und die wird jetzt zwischen England und Nordirland auf See sein. So, den Rest haben Sie.
Ja, also Nordirland wird zusammen mit Großbritannien die Zollunion verlassen. Das ist der große Unterschied zu dem, was bisher in diesem Protokoll zu Nordirland und Irland drin stand oder immer noch drin steht in der alten Fassung. Wird zusammen mit Großbritannien die Zollunion verlassen, aber es wird in großen Teilen die Zollregeln der Europäischen Union anwenden, also praktisch eine Art Zollpartnerschaft haben. Das ist der erste Punkt, mit dem eben Grenzkontrollen auf der irischen Insel vermieden werden. Der zweite Punkt ist, dass in Nordirland zu weiten Teilen eben die Binnenmarktregeln und Standards für Waren und bestimmte Güter auch Anwendung finden. Das ist bisher von der britischen Seite abgelehnt worden und so soll es jetzt funktionieren. Im Gegenzug muss man sagen, ist das keine Regelung mehr auf Ewigkeit. Die Europäische Union hat sich darauf eingelassen, dass quasi alle 4 Jahre die nordirische Versammlung das überprüfen und womöglich dann auch kippen kann. Allerdings hat da nicht mehr eine Partei ein Veto, sondern es muss dann eine einfache Mehrheit das beschließen, diese Regelung eben zu ändern. Also es ist quasi jetzt auf Dauer angelegt, aber es besteht die Möglichkeit eben alle 4 Jahre das doch dann wieder zu verändern. Das ist quasi ein Zugeständnis der Europäischen Union gewesen. Unter dem Strich muss man sagen, Sie haben es angedeutet, heute Morgen, 11.37 Uhr kamen die Eilmeldungen. Wir haben einen Deal, der ist zu 90%, sieht ja genauso aus wie der mit Theresa May schon vereinbarte, aber es gibt eben zentrale Änderungen. Eine habe ich gerade genannt, die zweite betrifft die politische Erklärung über die Zukunftsbeziehungen. Da hat man Großbritannien dazu bekommen, sich auch auf die EU Umwelt-, Sozialstandards und dergleichen zu verpflichten, um quasi spätere Freihandelsabkommen dann möglich zu machen und Großbritannien da quasi jetzt nicht mehr als der große Wettbewerber dasteht, sondern man eben an einer Partnerschaft interessiert ist.
Lassen Sie oder erklären Sie uns, was bedeutet das eigentlich, wenn dann Nordirland irgendwann entscheiden kann, ja, wir machen das jetzt nicht mehr mit und es gibt noch keinen Deal. Das ist ja die berühmte Frage, die immer im Raum stand. Was antworten diejenigen, die da verhandelt haben, wie man dieses Problem umgehen will? Hat man das nur verschoben in die Zukunft praktisch, dieses Problem, was entstehen kann?
Ja, aber es muss eben quasi dann die Mehrheit einer der nordirischen Versammlung zustimmen. Bisher ging es ja darum, dass in diesem ersten Vorschlag von Boris Johnson wurde ja gesagt, dass die DUP da ein Vetorecht hat oder auch andere Parteien. Das ist jetzt raus und der Ansatz ist ja schon die ganze Zeit gewesen. Der Backstop war ja niemals ein Selbstzweck, sondern es ging immer darum, für den Fall, dass wir in der Übergangsphase, die ja kommt mit einem Abkommen, nicht in der Lage sind, ein wirklich großes Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich auszuarbeiten, was eben all diese Grenzen und Beschränkungen sowieso überflüssig macht. Nur für diesen Fall wäre das eben vorgesehen. Darauf hat man sich jetzt eingelassen. Die Übergangsperiode, wenn das Abkommen jetzt kommt, bis Ende 2020, kann auch einmal verlängert werden, noch bis 2022. Das stand auch im alten Abkommen schon drin. So, und welche Konsequenzen das möglicherweise dann noch hat, darüber ist bisher noch nicht gesprochen worden, aber Michel Barnier hat das Mandat gehabt, aller 27 Staaten, hat in deren Namen verhandelt. Die Experten der EU-Taskforce haben das geprüft und eben kommt auch die Meldung, dass sozusagen der Rat EU-27 die Schlussfolgerungen angenommen hat. Das heißt, damit haben die 27 Staaten das jetzt auch unterstützt.
Ganz kurz zum Schluss, das heißt aber, dass die Briten irgendwelche Zollfazilitäten aufbauen müssen in der Grenze zwischen England und Nordirland.
Ja, das wird aber dann an Häfen stattfinden. Es wird vorverlagert sein schon in den Unternehmen. Und die Notwendigkeit von Kontrollen ist ja durch das, was ich gerade beschrieben habe, eben zurückgefahren worden, wenn eben in der Republik Irland und in Nordirland die gleichen Binnenmarktstandards gelten. Und eben man versucht auch keine Unterschiede mehr bei den Zollfragen zu haben. Dann ist ja die Notwendigkeit von Kontrollen, und das war ja das Ziel, runtergefahren auf ein Minimum und so, dass man das, was noch kontrolliert werden muss, eben nicht an der Grenze selbst vornehmen muss.
Ich vermute, darüber wird noch diskutiert werden. Danke, das war Bettina Klein. Wir wechseln sofort nach London. Christine Heuer ist bei uns auch zugeschaltet. Frau Heuer, Sie beobachten das Ganze in London. Dort geht es jetzt erstmal um die Frage, lassen Sie uns das abhandeln, die verschiedenen Parteien. Die DUP, also die nordirische Partei, hat eher Nein gesagt bisher. Wie begründen die das?
Nein, die sagen ganz eindeutig Nein. Der DUP ist dieser ganze Vertrag einfach zu offen zur EU. Was die DUP, die irischen Nationalisten, was die befürchten, ist eben, dass Nordirland durch diesen Vertrag über kurz oder lang sich mehr von Großbritannien, vom Rest des United Kingdom eben löst und Richtung Irland geht. Und dann gab es auch Kritik in den Details, die Bettina Klein gerade beschrieben hat. Also am Ende, Boris Johnson hat jetzt tagelang immer wieder mit der DUP gesprochen, aber am Ende haben sie ganz klar gesagt, sie werden Nein sagen und damit wird es eben unter Umständen sehr, sehr schwierig werden für den britischen Premierminister am Samstag, wenn das Unterhaus abstimmt, eine Mehrheit für seinen neuen Vertrag mit der Europäischen Union zu bekommen.
Gehen wir deshalb weiter bei den Tories, selbst da in seiner eigenen Partei, der eine oder andere, den müsste er zurückholen. Wie groß sind da seine Chancen?
Ganz schwer abzuschätzen. Er muss auch weiter versuchen, um die DUP zu kämpfen. Erstens, um deren 10 Stimmen vielleicht doch noch irgendwie zu bekommen mit Zusagen. Da wird in den Hinterzimmern offenbar verhandelt, was man der DUP oder den Nordiren noch Gutes tun kann, damit die sich vielleicht nochmal umentscheiden. Die DUP ist aber auch so wichtig, weil sich an ihr eine Reihe von Spartanern bei den Tories, das sind die Hardliner, die absoluten Rechtsaußen-Brexiteers, weil die sich an der DUP orientieren wollen und manche von denen eben sagen, wir warten erstmal ab, wie die DUP ihre Ablehnung begründet und wir orientieren uns einfach ganz eng an denen und stimmen dann möglicherweise gegen den Deal des eigenen Premierministers. Also um diese Leute muss Boris Johnson kämpfen. Er hat auch Unterstützung zum Beispiel von Jacob Rees-Mogg, das ist selber so ein Hardline-Spartaner-Brexiteer, aber der hilft seinem Freund Boris Johnson. Jetzt mal schauen, ob das fruchtet. Dann gibt es ja auch die Tory-Rebellen, das sind diese 21 Abgeordneten, die Johnson zuletzt aus der Fraktion hat rausschmeißen lassen. In der Sache könnten sicher viele von denen sagen, das ist ein relativ weicher Brexit, können wir zustimmen, aber auch die stellen Forderungen, da ist die Rede davon, manche schreiben und wünschen sich eben, könntet ihr uns nicht wieder in die Fraktion aufnehmen? Sollte Boris Johnson dem nachgeben, das würde ihm dann vielleicht auch wieder noch ein paar neue Stimmen zusichern.
Jetzt kommen wir nochmal zu Labour. Warum sollte denn selbst ein Brexit-Befürworter bei Labour, da gibt es ja welche, die auch unter Druck stehen, ihrer eigenen Basis, warum sollten die Herrn Johnson aus dieser Kalamität helfen?
Das wäre sicher schwierig für diese Abgeordneten, weil die auch eine politische Karriere haben und die Vorstellung, dass man nun aus der größten Oppositionspartei heraus einen Tory-Brexit unterstützt und den eigenen Parteichef düpiert, das wäre tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Weg, den diese Leute gehen würden. Aber die Partei ist eben gespalten über den Brexit. Es gibt diese vielen Brexit-Befürworter bei Labour ja auch deshalb, weil die in Wahlkreisen arbeiten. arbeiten und wiedergewählt werden wollen, wo die Mehrheit der Bürger unbedingt raus möchte aus der EU. Und das kommt hinzu, der Parteivorsitzende Jeremy Corbyn ist durchaus in den eigenen Reihen auch umstritten. Im Moment ist die Rede davon, dass vor diesem Hintergrund 9 bis 30 Labour-Abgeordnete vielleicht zu Johnson überlaufen könnten. Aber man sieht auch schon an dieser Bandbreite, wie schwer das eigentlich im Moment immer noch abzuschätzen ist.
Vielleicht verbindet er es ja dann mit einer Volksabstimmung. Das könnte vielleicht das Letzte dann sein, aber da wird man dann drüber reden, wenn es soweit ist. Das war Christine Heuer. Herzlichen Dank für diese Informationen. Wir bleiben gewissermaßen in Brüssel und wenden uns einem anderen Problem zu, denn nachdem die Wirtschaftssituation in Deutschland sich eintrübte, die Prognosen jedenfalls, die heute gegeben worden sind, zeigen das, drohen da weitere Wolken am Horizont, denn zwischen der EU und den Vereinigten Staaten eskaliert der Handelsstreit. Peter Kapern.
Wie kommt es eigentlich, dass mit Kolumbien dieser Tage bereits das vierte Land Anti-Dumping-Strafzölle auf Tiefkühlpommes aus der EU verhängt hat? Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, hat da so seine Theorie.
Es gibt Gerüchte und ich glaube, da ist was dran, dass die Vereinigten Staaten versuchen, andere Länder dazu zu bewegen, Dumping-Zölle auf Fritten aus Belgien, aus Niedersachsen, aus Niederlanden zu verhängen, damit amerikanische Unternehmen größere Marktchancen zu haben.
Damit wäre also der Strafzoll auf europäische Fritten nichts anderes als ein weiterer Baustein im facettenreichen Handelskrieg der US-Regierung gegen die EU. Der wird morgen ohnehin weiter eskalieren. In einem Rechtsstreit, der sich über 15 Jahre hingezogen hat, hatte die WTO entschieden, ja, die EU hat Airbus illegal subventioniert und deshalb darf Washington Strafzölle auf EU-Waren im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar verhängen. Diese Strafzölle treten morgen in Kraft. Sie treffen Schinken aus Spanien, Käse aus Italien, Kameras aus Deutschland und Wein aus Frankreich. Dazu Dutzende andere Güter, vornehmlich aus jenen EU-Ländern, die Airbus-Anteilseigner sind. Die EU-Kommission steht diesen Strafzöllen völlig verständnislos gegenüber. Schließlich gibt es da ja einen zweiten Rechtsstreit, eine Klage der EU gegen US-Subventionen für Boeing. Auch diesen Fall hat die WTO bereits entschieden, zugunsten der EU. Im April nächsten Jahres wird die WTO festlegen, wie hoch die Strafzölle sind, die EU deshalb auf US-Importe verhängen darf. Und im Zweifel wird die EU das dann auch tun. Doch statt Strafzölle zu verhängen, solle man lieber miteinander reden, meint Cecilia Malmström, die EU-Handelskommissarin. Es wäre viel besser, sich mit den USA hinzusetzen und zu erklären, wie wir mit unseren Luftfahrtsubventionen umgehen wollen. Vor allem aber auch, wie wir mit den Subventionen für die Flugzeugindustrie in anderen Ländern umgehen wollen. Soll heißen, statt uns gegenseitig zu zerfleischen, sollten wir gemeinsam gegen die Subventionen für die chinesische Flugzeugindustrie zu Felde ziehen. Allein Washington lehnt alle Gesprächsangebote ab. Und in 3 Wochen droht bereits die nächste Eskalation im Handelsstreit. Am 13. November wird Donald Trump über Strafzölle auf Autoimporte entscheiden. Entgehen könnte die EU dem wohl nur, wenn sie der Forderung Donald Trumps nachgibt, ein Handelsabkommen für Industrie- und Agrarprodukte auszuhandeln. Doch vor allem Frankreich sperrt sich dagegen, die Landwirtschaft der stärkeren Konkurrenz aus den USA auszusetzen. Mit Rückendeckung des SPD-Europaabgeordneten Bernd Lange.
Die Frage der Stahlzölle oder die Frage der Autozölle, das sind Dinge, die einseitig von den USA gesetzt worden sind. Und das kann man, glaube ich, nicht akzeptieren.
Und deshalb kein Entgegenkommen bei den Agrarprodukten. Offiziell betont die EU, sich auch künftig an die Regeln der WTO halten zu wollen. Doch die Welthandelsorganisation wird wohl bald paralysiert sein. Die US-Regierung verhindert die Berufung neuer Richter. Ab Jahresende hat die WTO dann keine funktionsfähige Berufungsinstanz mehr. Warum aber soll man sich dann noch den Regeln der WTO unterwerfen? Diese Frage wird in der EU-Kommission debattiert. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deshalb den Auftrag erteilt, die Änderung einer wichtigen Richtlinie vorzubereiten, die es der EU ermöglichen würde, weit höhere Strafzölle zu verhängen, als dies die WTO-Regeln erlauben. Als Anti-Trump-Bazooka hat das Online-Magazin Politico diesen Plan bezeichnet. Die EU rechnet also offensichtlich mit einer drastischen Eskalation des Handelskonflikts mit den USA und sie will gewappnet sein.
Soweit der Bericht von Peter Kapern. Sie können auf deutschen Autobahnen weiter rasen. Nun ja, das ist ein eher theoretischer Satz, denn die Praxis haben Sie gerade in den Verkehrsnachrichten gehört. Immerhin, heute wurde im Bundestag diskutiert. Tempo 130 wollten die Grünen, die meisten anderen nicht. Warum, weiß Dieter Nürnberger.
Letztlich war das Abstimmungsergebnis wenig überraschend. Mit einer großen Mehrheit von 498 zu 126 Stimmen wurde im Bundestag der grüne Vorstoß für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen abgelehnt. Die Grünen hatten damit gerechnet. Und doch wollten sie die Bundesregierung vorführen, ihr, eingebettet in die gegenwärtige Debatte über Klimaschutz im Verkehrsbereich, ein unzureichendes Engagement vorwerfen. Cem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, begründete den grünen Antrag.
Dagegen haben Sie einen quasi religiösen Eifer, den Sie beim Thema Tempolimit ablegen, anstatt endlich dafür zu sorgen, dass wir sofort und umsonst Klimagase einsparen, indem wir endlich den deutschen Sonderweg beenden beim Thema Nein zum Tempolimit.
Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem es kein Tempolimit gibt. Die Grünen argumentierten mit internationalen Studien und auch Erfahrungen. Seit 2002 gelte beispielsweise auf einer Teilstrecke zwischen Berlin und Hamburg Tempo 130. Und seitdem seien Unfälle und hierbei getötete Verkehrsteilnehmer zurückgegangen, die Verletztenzahl sogar annähernd halbiert worden. Für die Regierungsfraktionen verwies der CDU-Verkehrsexperte Gero Stohr-Johann darauf, dass 60% der Verkehrstoten auf Landstraßen registriert würden. Deutsche Autobahnen seien sicher.
Das deutsche Straßensystem, Autobahn, ist auf hohe Geschwindigkeit und hohe, nenne ich auch 130, 150, ausgelegt. Das ist nicht vergleichbar mit Zypern, wo Sie 100 fahren dürfen und jeder dort 120 fährt, weil er weiß, er wird ja sowieso nicht kontrolliert.
Das Tempolimit ist ein Dauerthema. In der heutigen Bundestagsdebatte waren deshalb viele altbekannte Argumente zu hören. Die AfD spricht beispielsweise ohnehin von einer ideologischen Verkehrswende. Die Bürger sollten umerzogen werden, so der Abgeordnete Wolfgang Wiele.
Man erkennt das Muster. Jedes Jahr hat es ein neues Umweltthema, das in hysterischer Weise hochgepeitscht wird.
Uneinigkeit gab es vor allem hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen eines Tempolimits. Es bringe zu wenig an Schadstoffreduzierungen in der Luft, war von vielen Abgeordneten zu hören. Doch Experten widersprechen. So hat das Öko-Institut 2018 konkret nachgerechnet. Tenor, es lohne sich. Ruth Blank ist Mobilitätsexpertin des Instituts.
Wir haben berechnet, dass das 1 bis 2 Millionen Tonnen im Jahr bringen würde. Das entspricht 1 bis 2% der Pkw-Emissionen in Deutschland. Also es ist gar nicht so wenig. Wir haben auch ausgerechnet, was die Kaufprämie für Elektroautos bringt. Und zwar sind wir da in 2020 auf so einen Wert von 0,1 Millionen Tonnen gekommen.
Unterstützung erfuhr der grüne Antrag lediglich durch die Fraktion der Linken. Durch die heute klare Abweisung des grünen Antrags steht fest, dass es vorerst kein übergeordnetes Tempolimit auf Autobahnen geben wird. Doch die gesellschaftliche Debatte darüber wird wohl weitergehen. Denn stets hat sich eine Mehrheit der Bundesbürger, zumindest in Umfragen, dafür ausgesprochen.
Das war der Bericht von Dieter Nürnberger. Nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle wird nicht nur diskutiert, die Politik will Konsequenzen ziehen. Heute wurde im Bundestag debattiert, aber eben mit einem klaren Ziel. Und ansonsten gab es noch eine Entschuldigung. Wladimir Balzer.
Es war ein Thema, das die Abgeordneten heute sehr bewegt hat. Schon vor der eigentlichen Debatte. Heute Morgen zur Eröffnung dieses Sitzungstages erhob sich der Bundestag in Erinnerung an die Opfer des Anschlags und als Zeichen der Verbundenheit mit Juden in Deutschland. In der Kritik vor allem der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner. Er und seine Tweets bzw. Retweets nach Halle standen im Fokus. Vor allem der Versuch, zwischen sogenannten deutschen Opfern und denen in Synagogen und Moscheen zu unterscheiden. SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich sagte: Der Feind steht rechts, und bezog sich damit auf die Reichstagsdebatte 1922 nach der Ermordung von Walter Rathenau. Die AfD, so sagte er, befördere rechte Gewalt, womit er auch nicht allein stand.
Vielleicht hat auch der Täter alleine gehandelt, aber er wird getragen von einem System der Hetze, des Chauvinismus und des Rechtsextremismus, und die AfD ist Teil dieses Systems.
Während der eigentlichen Debatte hatte AfD-Mann Brandner nicht gesprochen, aber dafür dann am Nachmittag das Plenum mit einer persönlichen Erklärung überrascht, für die die übliche Tagesordnung unterbrochen wurde. Auslöser soll ein Gespräch mit dem Bundestagspräsidenten gewesen sein.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit einigen Tagen hat die Angelegenheit um einen Retweet von mir eine Intensität entfaltet, die ich am Anfang
und auch bis vor kurzem nicht so absehen konnte.
Er habe nie die Meinung des Tweets geteilt, den er auf seinem Account weitergeleitet hatte.
Da möchte ich hier klarstellen, dass ich es bedauere, dass es so aufgefasst wurde und ich mich dafür entschuldige, wenn sich Leute durch den Retweet von mir, dass sich Menschen dadurch angegriffen oder schlecht behandelt gefühlt hätten.
Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer ein ganzes Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus angekündigt. Dazu gehören eine Stärkung von Bundesverfassungsschutz und Bundeskriminalamt.
Wir brauchen bei der rechtsextremen Szene und ihrer Bekämpfung die gleichen Einheiten, wie wir sie beim islamistischen Terror aufgebaut haben über die Jahre. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal, ich sage hier mal von einigen hundert Stellen.
Außerdem unterstützt er SPD-Justizministerin Christine Lambrecht darin, Internetplattformen zu verpflichten, Morddrohungen und Volksverhetzungen an die Strafverfolgungsbehörden zu melden. Seehofer will generell mehr Schutz für jüdische Einrichtungen und will sich dazu mit den Landesinnenministerien beraten. Er betonte, Kompetenzgerangel auf diesem Gebiet überwinden zu wollen und Bund und Land gemeinsam agieren zu lassen. Außerdem will er das Verbot rechtsextremer Vereine stärker vorantreiben. Im Zentrum der Angriffe immer wieder die AfD. Für sie sprachen Beatrix von Storch und der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland, der sich explizit von den Bemerkungen seines Freundes, wie er sagte, Stefan Brandner, nicht distanzieren wollte, sondern vor allem über Gewaltakte sprach, die von Geflüchteten oder Einwanderern mit muslimischem oder arabischem Hintergrund ausgegangen seien. Und er sagte,
man kann nüchtern feststellen, dass es seit der Ausrufung der Willkommenskultur 2015 zu einer gewaltigen Radikalisierung und Spaltung der gesamten Gesellschaft gekommen ist.
Seine Fraktionskollegin Beatrix von Storch vermied ebenfalls jede Selbstkritik und verwies auf Antisemitismus von links sowie Judenfeindlichkeit, die sie in der arabischen Welt verortet. Von mehr Schutz für jüdische Einrichtungen, Stärkung der Sicherheitsbehörden oder Prävention war bei der AfD nichts zu vernehmen.
Das war der Bericht von Wladimir Balzer. Der amerikanische Präsident, Klammer auf, der Brandstifter, hat jetzt jemanden in den Nahen Osten, genau genommen nach Ankara, geschickt, um etwas zu löschen. Nun ja, sehr erfolgreich ist sein Außenminister und sein Vizepräsident bisher nicht gewesen, Marion Senker.
Distanzierter Händedruck, nur die nötigsten Floskeln werden gewechselt. Willkommen, wie geht es Ihnen? Gut, sagt der türkische Staatspräsident Erdogan. Schön, dass Sie mich empfangen, murmelt US-Vizepräsident Pence zurück. Keiner verzieht die Miene. Kurze Zeit später sitzen die beiden starr und steif in Sesseln nebeneinander und starren ernst in die Fotokameras. Kaum vorstellbar, dass diese zwei Männer kurz nach dem Fototermin miteinander reden werden. US-Vize Pence ist nach Ankara gereist, um Erdogan zu einer Waffenruhe in Syrien zu bewegen. Aber Erdogan will nicht. Das hat er vorher immer wieder betont. Ein Waffenstillstand käme nur dann in Frage, wenn die Türkei im Gebiet entlang der syrisch-türkischen Grenze die Kurdenmilizen vertrieben habe, um eine sogenannte Sicherheitszone für die syrischen Flüchtlinge in der Türkei einzurichten. Dafür hat die USA bisher kein Verständnis gezeigt und droht stattdessen immer wieder mit Sanktionen, und zwar gegen die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft und gegen Erdogan persönlich. Als sei das nicht genug, ist heute auch noch ein böser Brief aus Washington aufgetaucht, der schon vor einer Woche, also kurz vor Beginn der Militäroffensive in Nordsyrien, in Erdogans Palast eingegangen war. In dem ungewöhnlich und wenig diplomatischen Schreiben warnt US-Präsident Trump, wenn Erdogan in Syrien einmarschiert, dann werde er als Teufel in die Geschichte eingehen. Also Trumps Ratschlag, Erdogan solle kein Narr sein und nicht einen auf harten Kerl machen, sondern lieber mit Trump einen guten Deal ausarbeiten. Öffentlich hat Erdogan auf diesen Brief noch nicht reagiert. Das übernahmen heute andere für ihn, denn mit dem Brief habe Trump nicht nur den Staatspräsidenten beleidigt, sondern die ganze türkische Nation, meint der Vizechef der größten Oppositionspartei CHP, Bülent Kuşoğlu.
Niemand hat das Recht, meinen Staatspräsidenten, egal wer es ist, als dumm zu bezeichnen. Das ist unverschämt, dreist und nicht akzeptabel.
Diese Meinung teilt fast das ganze Land. Ungewöhnlich einig hört man von Erdogan-Feinden wie Freunden, so rede man nicht mit einem Präsidenten. Wie aus diplomatischen Kreisen zu hören ist, hat Erdogan mit dem Brief kurzen Prozess gemacht, ihn in den Mülleimer geworfen und die Operation in Nordsyrien begonnen. Auch das sei als Antwort zu verstehen, heißt es aus den diplomatischen Kreisen in Ankara. Trump müsse diesen Brief zurücknehmen, fordert derweil Musavat Devişoğlu von der oppositionellen İYİ-Partei.
Wir haben auch die Kraft, gegen die USA Sanktionen zu verhängen. Sie sollen diesen diplomatischen Skandal beseitigen.
Während der eine mit Gegensanktionen droht, appelliert der türkische Verteidigungsminister Akar an die USA und ihre Verbündeten. Es sei nicht mit dem Geist der NATO vereinbar, auch nur über Sanktionen zu sprechen. Ob Erdogan, Pence und Pompeo das auch so sehen und was genau sie besprochen haben, das ist derweil aber noch unklar.
Darüber werden wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Das war Marion Sendker. Nun schauen wir in die Vereinigten Staaten selbst. Der Streit zwischen dem Präsidenten und der Opposition, aber eben auch seiner eigenen Partei, eskaliert weiter, wenn das überhaupt noch eskalieren kann. Torben Ostermann.
Das Treffen zwischen führenden Demokraten und Donald Trump im Weißen Haus erhitzt auch einen Tag danach die Gemüter. US-amerikanische Medien sprechen von einem Meltdown, einem Zusammenbruch. Das Treffen wurde angesetzt, um über die Situation in Nordsyrien zu sprechen. Nach allem, was nun bekannt ist, beendeten die Demokraten das Gespräch vorzeitig, weil Trump offenbar ausfällig geworden ist. Mit dabei war auch der demokratische Senator Bob Menendez aus New Jersey. Er sprach am Morgen bei CNN über das, was er im Weißen Haus erlebte. Der Präsident der USA ist im Besitz der Codes für unsere Atomwaffen. Der Präsident der USA hat die Aufgabe, mit den Führern anderer Länder eine gemeinsame Linie zu finden. Ich habe gestern eine Person erlebt, die weder vom Temperament geeignet ist, noch Ahnung von den Themen hat. Donald Trump veröffentlichte noch am Abend mehrere Tweets über das Treffen. Darin bezeichnete er die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi als Politikerin dritter Klasse, mit der da oben etwas nicht in Ordnung sei und die dringend Hilfe brauche, weil sie sehr krank ist. Nancy Pelosi nutzte am Tag danach nochmal eine Pressekonferenz, um zu erklären, was aus ihrer Sicht gestern falsch lief. Sie habe Trump lediglich gefragt, was seine Strategie für den Nahen Osten sei. Dann sagte der Präsident, ich habe die Truppen aus Nordsyrien abgezogen, weil ich im Wahlkampf versprochen habe, unsere Soldaten nach Hause zu holen. Ich habe ihn dann gefragt, ist Saudi-Arabien zu Hause? Der Präsident entgegnete, sie haben dafür bezahlt.
He said, well, the Saudi Arabians are paying for it.
Die US-Regierung hatte vor kurzem bekannt gegeben, weitere US-Truppen nach Saudi-Arabien verlegen zu wollen. Neben den Demokraten halten auch zahlreiche Republikaner Trumps derzeitige Außenpolitik für gefährlich. Andere stellen sich hinter ihn und kritisieren das Verhalten der Demokraten. Ich sehe da ein Verhaltensmuster bei Nancy Pelosi. Sie stürmt aus dem Meeting raus, versucht es unproduktiv wirken zu lassen. Der Präsident bleibt bei dem, was ihm am wichtigsten ist, die Sicherheit der USA. Donald Trump hat sich mittlerweile auf den Weg nach Texas gemacht. Dort wird er am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung auftreten. Ein wie sonst übliches Pressegespräch vor seinem Abflug ließ Trump heute ausfallen.
Soweit der Bericht von Torben Ostermann. Die Finanzelite trifft sich in Washington. Da geht es beim IWF natürlich über die wichtigen Zukunftsfragen der Weltwirtschaft. Der Weltbankpräsident hat unterdessen seine Agenda vorgelegt. Kampf gegen Armut, das steht ganz oben an. Arthur Landwehr.
Seit dem Frühjahr führt der US-Amerikaner David Malpass als Präsident die Weltbank, einer der wichtigsten Institutionen, um weltweit Armut zu bekämpfen. Die Aufgabe ist riesig, sagt er selbst beim Jahrestreffen der Weltbankmitglieder in Washington.
About 700 million people still live in extreme poverty. That's about 1 in 12 people on the planet.
Etwa 700 Millionen Menschen leben weiterhin in extremer Armut. Das ist einer von 12 auf diesem Planeten. Das trifft zusammen mit einer sich abschwächenden Weltwirtschaft. Darüber hinaus haben sich vor allem ärmere Staaten mit dem billigen Geld der vergangenen Jahre neu überschuldet.
Many countries have already used up their fiscal and monetary policy space.
Viele Länder haben bereits ihren finanziellen und finanzpolitischen Spielraum verbraucht. Mitverantwortlich sieht Malpass aber auch die entwickelten Staaten. Ohne Präsident Trump direkt zu nennen, hält er die Unsicherheit, die durch Handelshemmnisse entstanden sind, für einen wichtigen Faktor. Und auch der drohende Brexit habe Wachstum gebremst. Die Weltbank aber werde gegensteuern, Schwellen- und Entwicklungsländern helfen, eigenes Wachstum zu schaffen. Mit der richtigen Mischung aus Gesetzen und Strukturreformen sei es für viele Länder möglich, Wohlstand für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Malpass setzt dabei stark darauf, private Investoren zu finden.
We're encouraging innovations that attract private sector investment, such as digital money.
Wir unterstützen Innovationen, die private Investoren anzieht, zum Beispiel digitales Geld. Insgesamt sieht er die Schwerpunkte der Bank vor allem darin, Rechtssicherheit zu schaffen, Infrastruktur aufzubauen, insbesondere Zugang zur Elektrizität zu schaffen, wo das noch nicht der Fall ist. Bildung ist ein weiterer Schwerpunkt, um Armut zu bekämpfen. Und vor allem aber wolle die Weltbank dabei helfen, dass Frauen und Mädchen stärker in die wirtschaftliche Entwicklung integriert werden.
If you have girls that can be educated, women that can participate in the economy, you have a much better chance of getting a growth rate that is sustainable for the countries.
Wenn man Mädchen ausbildet und Frauen hat, die Teil der Wirtschaft sind, dann hat man eine viel bessere Chance, in diesen Ländern nachhaltige Wachstumsraten zu erreichen. Einer der Faktoren, der ärmere Länder zunehmend verwundbar mache, sei Klimawandel. Auch da will sich die Bank stärker engagieren, klimafreundliche Projekte fördern und dabei helfen, mit den Folgen besser fertig zu werden. Schon vor einigen Wochen hatte Malpass angekündigt, dass die Weltbank dafür 200 Milliarden Dollar investieren wolle.
Das war Ado Landwehr zur zukünftigen Politik der Weltbank und das waren unsere Informationen am Abend. Wir werden Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten mit allem, was zu den wichtigen Themen hier passiert ist. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage auf bald und tschüss.